Helmut, wir erinnern uns daran, dass in der Sendung zur Ruhrmetropole 2010 das Thema auch angeschnitten wurde, nämlich Arbeiterliteratur, Ruhrliteratur. Und du wolltest heute nochmal ganz besonders darauf zurückkommen. Was kann man eigentlich darunter verstehen unter Arbeiterliteratur, Ruhrliteratur heute? Oder soll man dabei nur zurückblicken? Was meinst du?
Ja, wir haben heute Morgen in der Vorbesprechung festgestellt, dass wir da wohl unterschiedlicher Meinung sind. Mein Ansatzpunkt ist der, dass der Begriff Ruhrliteratur etwas eingegrenzt werden sollte. Und zwar bezieht er sich in erster Linie auf die Industrie- und Arbeitswelt, die im 20. Jahrhundert zwischen Oberhausen und Unna entstanden ist und wie diese Industrie- und Arbeitswelt einen Menschenschlag geprägt hat, ein gewisses Idiom, und dass man die Probleme, Sorgen der Menschen, die damit zusammenhängen, in der Literatur abbildet und aber auch den Strukturwandel mit einbezieht, der schon bereits in den 60er Jahren anfing, als die ersten Zechen stillgelegt wurden. In wenigen Jahren, glaube ich, wird der Abbau von Steinkohle ganz aufhören und damit ist eigentlich diese Welt zu Ende. Du hast natürlich einen etwas anderen Ansatz.
Ja, zunächst mal, man sollte vielleicht noch mal genauer hinschauen, wie das eigentlich anfing. Du sagst, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, eigentlich waren es die 20er Jahre. Man denkt da auch an das, was mit der Roten Armee im Ruhrgebiet war. Die Roten Ruhrarmee, dann auch die Reaktion eben auf den Kapp-Putsch von 1920.
Also das hatte ich mit einbezogen in meiner Auffassung.
Gut, das heißt also, damals gab es eine revolutionäre literarische Bewusstseinsbildung, die, wie du richtig meinst, ja auch, sagen wir, 60er Jahren noch mal wieder so eine neue Welle bekam, aber dann auslief. Wollen wir uns mal mit dieser Periode beschäftigen, sagen wir so von den 20er Jahren bis Anfang der 60er Jahre. Welche Akzente würdest du da setzen?
Nun ja, also einmal, was jetzt eben angesprochen wurde in Bezug auf die Rote Ruhrarmee. Es gab nun mal ein proletarisches Bewusstsein im Ruhrgebiet. Und dieses proletarische Bewusstsein, das hat lange Zeit angewehrt. Nordrhein-Westfalen war eine SPD-Hochburg über viele Jahrzehnte. Das ist auf jeden Fall ein Akzent. Die Solidarität, die unter diesen Menschen existierte, bedingt durch die Arbeitswelt, die Arbeitsbedingungen, ist auch ein ganz entscheidender Gesichtspunkt in meinen Augen, diese Arbeitersolidarität.
Welche Autoren kommen dir in den Sinn? Also ich denke an den doch recht bekannten expressionistischen Dichter Paul Zech.
Paul Zech, ein ganz wichtiger Meilenstein in dem Begriff Ruhrliteratur mit seinem Gedicht Der Hauer. Hast du da vielleicht
eine Passage hier. Ja? Tja, das hört sich so an. Die breite Brust, schwer atmend, hingestemmt, so führt er Schlag auf Schlag die Eisenpflöcke in das Gestein, bis auf dem Sprung der Blöcke Staub sprudelt und den Kriechgang überschwemmt. Naja, lassen wir das mal so.
Immerhin ein Beispiel von expressionistischer Lyrik, das die Arbeitswelt des Ruhrgebiets abbildet.
Ja, aber da muss man noch hinzufügen, das Thema Arbeitswelt, Kampf der Arbeiter nun literarisch zu gestalten, doch Neuland war. Ich denke hier an den Novellenband Der schwarze Bal, neu 1989, aber ursprünglich 1917 erschienen. Dann ja Vom schwarzen Revier zur neuen Welt, gesammelte Gedichte. Da bringt er all das, was er in dieser Zeit geschrieben hat. Wir müssen ja auch erwähnen, dass Paul Zech Immigrant war, musste Deutschland, Nazi-Deutschland verlassen, emigrierte nach Argentinien, war dort nicht sehr glücklich und ist dann nachher wieder zurückgekommen. Das sind alles wichtige Zeugnisse dieser literarischen Welt, die im Fall Paul Zech auch anerkannt worden ist. Er bekam ja bereits schon 1918 den Kleist-Preis, ein wichtiger Preis, der damals etwa das war, was heutzutage der Büchner-Preis ist. Und ich finde es eben doch interessant, dass die Anfänge dieser literarischen Ausdrucksweise auch mit der Moderne zusammenhängt. Nicht wahr? Expressionismus und Ruhrerfahrung, Arbeiterwelt. Das sind neue Akzente, die im Rahmen der neuen deutschsprachigen Literatur zu Beginn des 20. Jahrhunderts eben doch wichtig sind. Aber du hast auch noch ein paar andere.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, genau wie zum Beispiel in den Gedichten von Leo Keim und Ernst Stadl, die Großstadt Berlin in den Mittelpunkt steht, auch das, die weniger angenehmen Seiten. Ja, so findet man das auch hier jetzt in Bezug auf die Arbeitsbedingungen im Ruhrgebiet, Entstehung der Montanindustrie.
Mhm. Wie war das eigentlich dann nach Ende des Zweiten Weltkriegs? Die Lage der Arbeiter im Ruhrgebiet hat sich ja nicht wesentlich verändert. Sie war vielleicht sogar noch viel schwieriger, denn das Ruhrgebiet war ja doch zerbombt. Du kommst aus dem Ruhrgebiet oder kennst es genau. Wie hat sich das literarisch niedergeschlagen? Da gibt es natürlich einen wichtigen Autor, auf den wir unbedingt eingehen müssen.
Ja. Auf den wollen wir eingehen, gewiss Max von der Grün.
Genau.
Max von der Grün, geboren, glaube ich, 1926, wenn ich, stammte aus Franken. Irgendetwas hatte ihn nach dem Ruhrgebiet verschlagen. Er hat als Bergarbeiter gearbeitet, musste dann aufgrund eines Unglücks dann diesen Beruf aufgeben, aber er hatte schon auch angefangen zu schreiben. 1962 hat er zusammen mit einer sehr bekannten Persönlichkeit, Günter Wallraff, die Dortmunder Gruppe 61 gegründet.
Worum ging es den Leuten da?
Ich glaube, die Dortmunder Gruppe 61 sollte man gewissermaßen in Opposition zur Gruppe 47 sehen.
Mhm.
Also man wollte ja die Sprache neu schaffen.
Ja, mehr ästhetisch-literarischer Art.
Ja, ja.
Also das politische Engagement der 47er. Ja. War nicht so eindeutig.
Ja, aber gerade bei der Gruppe 61 wollte man jetzt die Literatur an diese arbeitende Bevölkerung im Ruhrgebiet bringen und in einem späteren Ansatz dann sogar die Arbeiter zum Schreiben bringen, was allerdings nicht so geglückt ist.
Sehr lustig, der Spruch, Kumpel greift zur Feder.
Ja, genau. Ja, Max von der Grün, ich möchte ganz kurz zwei Romane von ihm nennen. Einmal ein Roman, Männer in der zweifachen Nacht, glaube ich, heißt der eine Roman, wenn ich mich nicht täusche.
Und dann natürlich Irrlicht und Feuer.
Ja, der eine Roman heißt Männer in zweifacher Nacht und er berichtet von zwei Bergleuten, die 5 Tage auf ihre Befreiung warten mussten. Mhm. Stoff, der also hochaktuell ist, wenn man die Bergung der verschütteten Bergarbeiter in Chile sich in Erinnerung ruft. Ein zweiter Roman heißt Irrlicht und Feuer. Und dieser Roman schildert die Arbeit der Bergarbeiter, prangend an die sehr schlechten Arbeitsbedingungen. Und man kann vielleicht noch auch erwähnen, dass dieser Roman ein großer Erfolg gewesen ist. Er wurde in über 20 Sprachen übersetzt und wurde auch in der DDR verfilmt. Und interessant ist vielleicht noch auch, Hans, dass Max von der Grün auch ein erfolgreicher Kinderbuchautor gewesen ist, ja, mit seinem Band Die Krokodilbande.
Ja.
Und die Geschichte selber erinnert sehr stark an Emil und die Detektive, also eine Kinderbande deckt ein Verbrechen auf. Ja, Max von der Grün.
Vielleicht noch eins. Mhm. Er ist natürlich auch sowas wie ein Heimatschriftsteller gewesen. Wenn ich sage gewesen, er ist ja erst kürzlich gestorben. Er ist 2005 gestorben, also im Grunde ist er ein Zeitgenosse. Und sein Buch ist vom Titel her eigentlich bezeichnend für das, was man Heimatliteratur nennt. Der Titel von Max von der Grün: Unser schönes Nordrhein-Westfalen, von Menschen und Natur, von Kohle und Kultur. Er hat sich damit wirklich intensiv beschäftigt. Er kannte sich gut aus. Und wie eigentlich oft bei Schriftstellern, war es auch bei ihm, wie du sehr richtig ja sagtest, die erste Lebenserfahrung. Das, was man als junger Mann mal gelernt hat oder als junge Frau erfahren hat, wenn man sich Geld verdient hat.
Ich wollte nur noch eins erwähnen. Und zwar in einem Interview wurde Max von der Grün gefragt, ob er sich als Arbeiterschriftsteller fühlt. Und darauf erwidert er, sehr interessant, dass dieser Begriff Arbeiterliteratur, dass es ihn nur in Deutschland gibt. Und anscheinend gibt es nichts Vergleichbares. Ich meine, Zola,
also das ist natürlich, das ist natürlich richtig, das stimmt nicht.
Das stimmt nicht. Also ich dachte auch, Zola sicherlich. Also hat
natürlich,
ja auch
das ist lächerlich.
Aber er sagte also, diesen Begriff gäbe es nur in Deutschland.
Nein.
Und er sagte, man wollte vielleicht mit diesem...
Literatur ouvrière, nicht wahr? Die Franzosen haben es auch.
Also, aber er sagte, man wollte vielleicht mit diesem Begriff einen Gegenpol zu dem Begriff von Kunst setzen als das Gute, das Wahre, das Schöne und wollte also eine proletarische Literatur diesem entgegensetzen.
Die ist ja nun für 60 Jahre lang, über 60 Jahre lang in Deutschland gab, nämlich in der DDR. Das wäre überhaupt ein Thema, mal nachzuschauen, wie Max von der Grün in der DDR-Literaturkritik aufgenommen worden ist.
Ja, also die Verfilmung des Romans weist wohl darauf hin, dass er also wohl sehr geschätzt wurde, nicht?
Ja. Also, ja. Man weiß auch nicht, was er selbst dazu gesagt hat. Also man müsste das mal herausfinden. Es wäre interessant, wie er sich eigentlich als Schriftsteller zum sozialistischen Realismusprogramm eigentlich fühlte, eingestellt hat. War er ein realistischer Schriftsteller im Sinne der marxistischen Literaturtradition? Ja, Helmut, ich wollte ja noch etwas hinzufügen. Oder hattest du noch etwas zu sagen?
Ja, nee, ich wollte jetzt eigentlich übergehen zu Ralf Rothmann.
Ah, ja, richtig. Wichtiger Mann. Zeitgenosse, ja. Gut.
Ralf Rothmann, geboren in Schleswig, Schleswig-Holstein, im Jahr 1953. Ein bedeutender Schriftsteller. Und zwar einmal, weil er sich mit dem Ruhrgebiet befasst, aber er hat auch einen Schreibstil entwickelt, der von den Kolumnisten der großen Zeitungen bewundert wurde.
Helmut, du hast dich mit einem Roman von Ralf Rothmann besonders beschäftigt. Es ist Junges Licht im Surkamp Verlag 2004 erschienen. Mhm. Was hat dich da beeindruckt?
Ich würde sagen, mich hat beeindruckt die Tatsache, dass sämtliche Rezensionen der großen Tageszeitungen diesen Roman also tatsächlich angepriesen haben, in den Himmel gelobt. Herausgehoben wurde einmal die Erzählerperspektive eines 12-jährigen Kindes und auch die Kunst, mit der Rothmann das Familienleben im Ruhrpott schildert und das Milieu der Kumpel. Und wenn ich ganz kurz aus einer Rezension zitieren kann, Kolja Mensing von der FAZ schreibt: Es ist erstaunlich, wie die versunkene Welt des Bergbaus samt seines eigentümlichen Vokabulars hier in diesem Roman beschwört wird. Aus Momentaufnahmen setzt sich die Milieustudie einer Bergarbeitersiedlung Mitte der 60er Jahre zusammen.
Ich habe hier auch ein Zitat aus einem anderen Roman von Ralf Rothmann, Wäldernacht, auch bei Surkamp erschienen, 1994. Und ich zitiere: Angesichts der grünen, von Klatschmohn umpunkteten Kornfelder zwischen den Halden, der Kanarienkäfige voll Getriller, der schiefen Taubenschläge und Erdbeerbeete überkam mich auch wieder eine Zuneigung zu diesem Kohlenpott und seinen Kumpels, deren Schnaufen hinter den Vorhängen offener Hoffenster leiser war als der blecherne Tick-Tack der Woolworths-Wecker. Die Sonne ging auf, derselbe Glanz, der von Unzeiten jene Wälder beschienen hatte, die jetzt als Koks in Kellern lagern. Mhm. Interessant, ja. Nicht wahr? Wie er
und
das sieht.
Gerade was jetzt diese Schilderung anbetrifft, sollte man sagen, das ist ein weiterer Aspekt, der von Autoren positiv bewertet wird, dass Rothmann diese Arbeiterwelt, das Milieu, wenn man so will, ja, der Bergarbeiter, er verklärt es nicht, er verkitscht es nicht. Und da besteht sicherlich die Gefahr, immerhin, er ist in den Jahren, wo diese Welt schon praktisch zu Ende war, nicht? Er erzählt aus der Erinnerung. Und trotzdem das nicht verklärt. Die Auszeichnungen, die er schon erhalten hat, 2001 den Hermann-Lenz-Preis, 2005 den Heinrich-Böll-Preis, 2006 den Max-Frisch-Preis, 2008 Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung und 2008 den Hans-Fallada-Preis. Also alles bedeutende literarische Auszeichnungen. Wollt übergehen jetzt zu Frank Rosen oder wolltest du noch etwas zu Ralf Rothmann sagen?
Nein, ich wollte jetzt eigentlich zu Frank Rosen kommen. Also wir haben ja schon etwas erfahren über Frank Rosen in unserer ersten Sendung über die Ruhrmetropole. Und er passt natürlich genau in das, was du gerade gesagt hast. Frank Rosen gehört zu der Generation, die, sagen wir mal, die Arbeitswelt an der Ruhr eben auch nur von den Erzählungen der Eltern und Großeltern her kennt, der zurückblickt und über den Weg der Sprache, die Umgangssprache der Menschen dort, wieder einiges lebendig werden lässt in einem sehr schönen Erzählband. Radio Heimat, Geschichten von zu Hause, bei Eichhorn 2010 erschienen. Das Buch war monatelang, ist wohl immer noch auf der Bestsellerliste des Spiegel. Mhm. Und was daran interessant ist, er versteht es tatsächlich durch das Hinhorchen, Hinhören in die Welt seines Milieus, etwas von dem lebendig werden zu lassen, was man allgemein im Ruhrgebiet ja doch würdigt. Du kannst dich ja auch daran erinnern, so eine Art ruppige Herzlichkeit.
Ja, ja.
Die Leute im Ruhrpott, so erzählt er in seinem nun auch als Hörbuch zugänglichen Novellenband oder Erzählenband Radio Heimat, haben tatsächlich so eine Art, die eben mit der Arbeitswelt zusammenhängt und die eben auch zu einer gewissen Sprachgebung geführt hat. Das hängt damit zusammen, dass Arbeiter, die im Pott sitzen und unten da Schwerarbeit leisten, manchmal auch ganz kurz sich ausdrücken müssen, direkt, ja, fast telegrafisch. Für viel Adjektive ist da nicht Platz. Und diese ruppige, direkte Herzlichkeit, das eben auch Kumpel dann dazu führt, sich angesprochen zu fühlen. Diese Herzlichkeit ist eben auch stilistisch drin. Ne?
Ja, er bemüht sich auch ein bisschen um diese bodenständige, bildhafte Sprache der Kumpels.
Ja, ich kann nur dazu anregen, mal seine Webseite aufzuschlagen, die ist leicht zu finden. Frank Goosen ist Kabarettist und kann sehr schön im Internet Beispiele seiner Sprachkunst dort bieten.
Ich würde gerne ein kleines Zitat lesen, das von ihm stammt. An lauen Sommerabenden stehe ich gern auf der Eisenbahnbrücke am Lohring in Bochum und schaue auf meine Stadt. Ich sehe das Mercedes-Hochhaus am Bahnhof, die Fiege-Brauerei, das neue Hochhaus der Stadtwerke, das ein bisschen aussieht wie der Monolith aus 2001, die Türme von Propstei und Christuskirche und ganz rechts erkenne ich sogar noch den Förderturm des Bergbaumuseums. Und dann denke ich, boah, schön ist das nicht.
Prima, prima, denn das zeigt eigentlich genau an, was diese Welt von der Bildlichkeit her eben interessant macht, nicht? Die verrostenden Schlote und die geschlossenen Zechen, das gehört zum Alltäglichen der Menschen dort, die da leben.
Mhm, ja.
In diesem Zusammenhang bemerkenswert, es ist Wolfgang Welt, Helmut, und du hast dich mit ihm beschäftigt.
Wolfgang Welt, geboren 1952 in Bochum. Er war viele Jahre Musikjournalist, hauptsächlich in den 80er Jahren, bevor er zur Literatur gestoßen ist. Im Jahr 2005 erschien bei Suhrkamp eine Werkausgabe seiner Romantrilogie mit dem Titel Buddy Holly auf der Wilhelmshöhe. Und sein neuestes Buch, erschienen ebenfalls bei Suhrkamp im Jahr 2009, heißt Doris hilft. Für den Literaturkritiker Willi Winkler ist Welt der größte Erzähler des Ruhrgebiets. Und auch Peter Handke hat sich für ihn eingesetzt und hält große Stücke auf ihn. Man charakterisiert Welts Bücher als das genaue Gegenteil der Schreibschulliteratur.
Was ist denn das?
Ja, das ist, ich habe mich natürlich auch gefragt, was damit gemeint ist. Ist das Literatur, die zum Beispiel das Ergebnis eines 2-, 3-, 4-jährigen Studiengangs zum kreativen Schreiben ist? Ja, man sagt, dass Welts Bücher unprofessionell sind, nicht wohl konstruiert und dass sie ungelenke Sätze enthalten. Und sie sprechen, jetzt ich zitiere, ein ausgemergeltes, zerdelltes, aber resolutes Ruhrpott-Idiom.
Auf diese Weise ist er Außenseiter eben im Zusammenhang einer ästhetisch beurteilten Literatur, die nur auf Stil und Sprachqualität und Bildlichkeit hinausgeht. Und er aber etwas macht, was die anderen noch nicht so oder nicht mehr so machen. Was macht er denn?
Sein Werk kann man als Bekenntnisliteratur bezeichnen, glaube ich, ja. Der schreibt sich selbst.
Und ist das ein Vorteil oder ein Nachteil heutzutage?
Ja, ich weiß nicht. Bekenntnisbücher scheinen beim Publikum anzukommen. Mhm. Man denke zum Beispiel an den großen Erfolg des Romans vom letzten Jahr von Helene Hegemann. Nicht? Wie hieß der nochmal, Hans?
Axolotl Rothkill.
Axolotl Rothkill. Hat ja viel Aufsehen.
Ja, aber eigentlich mehr wegen der Plagiat-Affäre. Ja. Aber sicher diese Bekenntnisliteratur, die eben in die kulturelle Unterwelt oder Parallelwelt junger Leute einsteigt, die so ein bisschen nach Hasch und Drogen riecht, ja. Das gefällt, aber er macht was anderes, oder nein, er macht...
Nun, er beschreibt auch seinen eigenen Lebensweg, der auch nicht geradlinig gewesen ist, wenn man das so gelinde ausdrücken kann. Aber trotzdem, die Romanwelt ist zentriert in Bochum. Diese Stadt steht also pass pro Ruhrgebiet. Stark autobiografisch, das möchte ich also noch einmal wiederholen, ist klar, wenn es als Bekenntnisliteratur ist, es stark autobiografisch. Die Trennwand zwischen Autor und Persona ist hauchdünn, ja? Vielleicht sogar nicht existent. Ja, das wäre also Wolfgang Welt.
Gut dann, Helmut, ich glaube, wir sind am Ende unserer Sendung. Gut, dann auf Wiederhören.
Wiederhören.